Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Dieser unser 1. Mai bildet den Auftakt zur Befreiung des deutschen Arbeitertums und seine Einreihung als gesellschaftlich gleichberechtigter Stand in die Nation.
Es hat viel mit Anerkennung zu tun.
Das Versprechen der Volksgemeinschaft.
Die rein materielle Seite ist das, was eigentlich nicht das Wichtigste ist, wenn man sich dieses Konzept der Volksgemeinschaft und diese Verheißungen, die damit einhergehen, ansehen will.
Auf den Spuren der Deutschen Arbeitsfront. Ein Feature von Andreas Beckmann.
Das ganze Volk soll erkennen, ohne den deutschen Arbeiter gäbe es kein deutsches Volk. Keine Partei.
Die Deutsche Arbeitsfront war die größte und populärste Massenorganisation im Nationalsozialismus. Wer als nicht arisch oder arbeitsscheu galt, war ausgeschlossen. Den sogenannten schaffenden Deutschen versprach sie Sozialwohnungen, Urlaubsreisen und einen Volkswagen. Nur wenig davon hat sie gehalten. Doch ihre Verheißungen blieben populär, auch über 1945 hinaus.
Es gilt von heute ab, den deutschen Arbeiter in seiner Gesamtheit zu gewinnen, auch jene, die sich heute noch nicht zu uns bekennen wollen.
Robert Ley strotzt geradezu vor Selbstbewusstsein an diesem 2. Mai 1933, an dem er den Aufbau der Deutschen Arbeitsfront DAF verkündet. Der langgediente NSDAP-Kader hatte am Morgen die einstmals stolzen Gewerkschaften in Deutschland mit einem regelrechten Putsch zerschlagen und ihr gesamtes Vermögen für seine neue DAF beschlagnahmt. Polizei und SA hatten die Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Funktionäre aus ihren Büros gejagt, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen.
Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind damit politisch entrechtet, nachdem zuvor schon ihre angestammten Parteien ausgeschaltet worden waren. Und sie sind sozial traumatisiert von der Massenarbeitslosigkeit, die in 5 Jahren der Weltwirtschaftskrise auf 6 Millionen Menschen angestiegen war.
Noch am Abend dieses 2. Mai appelliert Robert Ley an ihr Selbstwertgefühl.
Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde, sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volksgesamtheit zu sein hat.
Der Traum von einer einheitlichen Volksgemeinschaft ist schon lange virulent in weiten Kreisen des Bürgertums, aber auch unter Arbeitern. An die Stelle von politischem Streit und sozialen Kämpfen, wie sie die Weimarer Republik prägten, soll das Ideal einer Gemeinschaft treten, das allen Deutschen soziale Geborgenheit verspricht. Die Nationalsozialisten behaupten, mit ihrem Machtantritt werde dieses Versprechen wahr.
Sie beginnen damit, zunächst den 1. Mai gigantisch zu inszenieren. Anders als zuvor wird dieser Tag unter ihrer Herrschaft als staatlicher Feiertag begangen, als Tag der nationalen Arbeit. Die Reichsrundfunkgesellschaft überträgt die Kundgebung jedes Mal mit maximalem Aufwand.
Achtung, Achtung, hier ist Funksprecher der Reichssendeleitung an Bord des kleinen Luftschiffes DPN-30, 100 Meter über Berlin. Wir wollen Ihnen ein Bild vom Tempelhofer Feld vermitteln, wie es sich heute als Festplatz des Staatsaktes am nationalen Feiertag des deutschen Volkes bietet.
Dieses Bild wird bestimmt von Menschenmassen, die in kilometerlangen Kolonnen aus allen Himmelsrichtungen zum Sammelplatz strömen. Komplette Belegschaften haben dafür gemeinsam den Arbeitsplatz verlassen. Aufgerufen haben nicht nur NS-Dienststellen, sondern auch Teile der alten Gewerkschaften, vor allem christliche. Auf dem Tempelhofer Feld wehen 15 Meter hohe Hakenkreuzfahnen. Höhepunkt der Kundgebung ist eine Rede Adolf Hitlers.
Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Radioleute mischen sich unter die mehr als 1 Million Teilnehmer der Kundgebung, um einzelne Arbeiter zu interviewen, die vermutlich vorab wegen ihrer Linientreue ausgewählt worden waren.
Unser Führer, er wird, so hoffen wir, den deutschen Sozialismus verwirklichen.
Wir wissen, dass wir einem neuen Zeitalter entgegengehen. Wir deutsche Arbeiter feiern heute einen deutschen Mai. Neid, Hass und Klassenkampf müssen verschwinden.
Stattdessen soll eine deutsche Volksgemeinschaft entstehen, die durch Arbeit zusammenfindet.
Die Grundformel der nationalsozialistischen Arbeitserfassung ist: Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft. Ich glaube, die Deutsche Arbeitsfront ist quasi die Institution gewordene NS-Arbeitsauffassung.
So bringt es der Berliner Historiker Nicolas Lelle in dem Buch Arbeit, Dienst und Führung auf den Punkt. Und zu dieser Volksgemeinschaft sollen vom Mai 1933 an unterschiedslos alle, wie es heißt, schaffenden Deutschen gehören.
Die Deutsche Arbeitsfront bricht damit eigentlich radikal mit dem ganzen Gewerkschaftssystem, weil sie nämlich versucht zu sagen, wir brauchen keine Gewerkschaft im Sinne von Interessenvertretung von ArbeiterInnen. Was wir brauchen, ist eine Organisation, die alle deutschen Arbeitenden unter sich versammelt und damit mitgemeint sind auch Angestellte, sind Unternehmer, und eben die Arbeiter, alle, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten. Und genau das versucht die Deutsche Arbeitsfront eigentlich als Institution sozusagen zu werden. Eine Organisation, die alle diejenigen, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten, gemeinsam vertritt.
Ausgeschlossen sind diejenigen, die als minderwertig und der deutschen Arbeit nicht würdig gelten. Vor allem Juden, aber auch etwa Sinti und Roma und Menschen mit Behinderungen.
Die Mitgliedschaft in der Deutschen Arbeitsfront bleibt freiwillig. Aber es entsteht sozialer Druck, denn das Regime fordert alle Betriebe auf, sich mit ihren gesamten Belegschaften geschlossen in die DAF einzureihen. Binnen weniger Monate machen fast alle Unternehmen im Deutschen Reich mit.
Es ist eine autoritär strukturierte, durchhierarchisierte Organisation gewesen, die die Funktion hatte, die deutsche Arbeitnehmerschaft ruhig zu stellen.
Stellt der Potsdamer Historiker Rüdiger Hartmann klar. Die DAF habe immer mit einer Art Doppelstrategie agiert.
Einmal auf der Ebene der Repression, der Kontrolle, aber auch auf der Ebene der sozialen Integration, den deutschen Arbeitern und Angestellten Sozialangebote zu machen und sie auf diese Art und Weise in die sogenannte Volksgemeinschaft zu integrieren.
Die Repression stand am Anfang. Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften nahm die Deutsche Arbeitsfront der Arbeiterschaft ihre wichtigste Waffe weg. Sie verhinderte, dass weiter kollektiv Lohnerhöhungen durchgesetzt werden konnten.
Es gab keine Tarifparteien mehr und es gab infolgedessen auch keine Tarifverträge mehr. Es wurde stattdessen bereits im Mai 1933 eine autoritäre Instanz geschaffen, die sogenannten Treuhänder der Arbeit, die autoritär nicht mehr Tarifverträge, sondern Tarifordnung festgesetzt haben.
Die Treuhänder der Arbeit frieren die Löhne einfach ein. Dabei waren diese 1933 bereits auf einem Tiefpunkt angekommen. Schon in den zurückliegenden Jahren der Weltwirtschaftskrise hatten Unternehmerverbände deutliche Kürzungen erzwungen.
Hinzu kam, dass die Treuhänder der Arbeit auch noch die Möglichkeit hatten, Ausnahmeregelungen zuzulassen, also in größeren Dimensionen zum Beispiel untertarifliche Löhne möglich gemacht haben und auf die Art und Weise die Löhne sich gegenüber selbst dem Tiefpunkt der Krise nochmal deutlich verschlechtert haben.
Materiell haben Robert Ley und seine Deutsche Arbeitsfront wenig zu bieten. Symbolisch legen sie sich dafür umso mehr ins Zeug.
Das Leben ist steht nicht allein aus Essen und Trinken, sondern zum Leben gehört Zufriedenheit, wie der Mensch in der Gemeinschaft eingebaut ist. Seine Wohnung, Theater und Kunst, Reisen und Wandern, Sport, Gesundheit, Urlaub, Kündigungsschutz.
Um diese Bedürfnisse kümmert sich ganz besonders eine Unterorganisation der DAF. Sie nennt sich Kraft durch Freude und richtet als erstes ein Amt für Schönheit der Arbeit ein. Das organisiert Betriebsfeiern, etwa zu Weihnachten, oder auch Lesezirkel und treibt die Einrichtung von Kantinen oder Betriebssportanlagen voran. Das verändert die Kommunikation in den Betrieben. Nicolas Lelle.
Also etwa zu sagen, wir brauchen eine Betriebszeitung, wir brauchen Plakate, um aufmerksam zu machen, dass Arbeitsplätze sauber gehalten werden sollen, hell sein sollen. Die Sprache verändert sich, in der aufeinander Bezug genommen wird. Es ist jetzt nicht mehr die Belegschaft, es ist jetzt die Gefolgschaft, es ist nicht mehr der Unternehmer, es ist jetzt der Betriebsführer.
Die Betriebsgemeinschaft sollte zur kleinsten Zelle der Volksgemeinschaft werden.
Es gibt ein tolles Zitat von Walter Benjamin: Den Arbeitern wurde nicht zu ihrem Recht, aber zu ihrem Ausdruck verholfen. Die Nazis haben so getan, als ob von jetzt an die Zeit der Arbeitenden gekommen sei. Das heißt nicht, dass es denen sozusagen realökonomisch besser ging.
Immerhin erholt sich die Konjunktur, weil das Regime vor allem die Rüstungsproduktion ankurbelt. 1935, 36 erleben Millionen von Arbeitslosen ihre Reintegration ins Wirtschaftsleben. Die einsetzende Vollbeschäftigung nimmt zudem denen, die ihren Job während der Krise behalten haben, die Angst, herauszufallen.
Das Gefühl, einer Betriebsgemeinschaft und der Volksgemeinschaft anzugehören, wird immer attraktiver.
Die Deutsche Arbeitsfront wächst zur größten Massenorganisation im Nationalsozialismus heran. In ihrer Blütezeit wird sie 25 Millionen Mitglieder in ihrer Kartei führen, fast fünfmal so viele wie die NSDAP. Für Rüdiger Hartmann gehört die DAF daher zu den mächtigsten Akteuren innerhalb des NS-Regimes.
Man muss sich auch vor Augen führen, dass die hohen Mitgliederzahlen und die enormen Mitgliedsbeiträge der Deutschen Arbeitsfront dazu geführt haben, dass sie völlig problemlos einen Funktionärsapparat finanzieren konnte, der doppelt so groß gewesen ist wie der der NSDAP selbst.
Weil sie sich die Konsum- und Baugenossenschaften der alten Gewerkschaften angeeignet hat, kann sich die DAF zudem ein regelrechtes Firmenimperium aufbauen. Sie betreibt Lebensmittelläden, bietet Versicherungen an und baut Wohnsiedlungen. Mit ihren 44.000 hauptamtlichen und 1,3 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern ist die DAF in allen Bereichen der Wirtschaft präsent. Rüdiger Hartmann nennt sie einen volksgemeinschaftlichen Dienstleister.
Die Deutsche Arbeitsfront hat sich vor allem in dem Zeitraum zwischen 1937 und 1942 extrem rapide und aggressiv in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt und viele Rivalen an die Wand spielen können.
Vor allem aber bestimmt die DAF die Diskussionen in den Kantinen, bei Pausengesprächen oder auf Freizeitveranstaltungen der Betriebsgemeinschaften. Sie erreicht so soziale Gruppen, die zur NSDAP bisher weitgehend Abstand gehalten haben.
Sie nutzt jede Gelegenheit, um ihre sozialpolitischen Utopien populär zu machen, die vor allem ihre Unterorganisation Kraft durch Freude laufend entwickelt. Wie am 2. Mai 1936, dem dritten Jahrestag ihres Aufbaus, als Robert Ley sich und seiner Organisation ein Denkmal setzt.
Ein Denkmal! Des deutschen Volkes, von dem wir hoffen, dass es in 1000 Jahren noch erhalten sein möge. Ein Denkmal seines Sozialismus.
Ley legt an diesem Tag den Grundstein für einen 5 Kilometer langen Bau auf Rügen. Das Seebad Pora, das einmal Platz für 20.000 Urlauber bieten sollte.
Den Menschen wird das Gefühl vermittelt, Teil von etwas Großem zu sein. Teil einer Bewegung deutscher Volksgenossen, die einer goldenen Zukunft entgegenstrebt. In der eines Tages auch Leute mit kleinen Einkommen teilhaben an einem Lebensstil, den bisher nur das Bürgertum pflegen konnte. Und zu dem auch Urlaub gehört.
Wenn wir schon dem Arbeiter jetzt keinen höheren Lohn bringen können, so wünsche ich, dass man versucht, ihm genügend Urlaub und Erholung zu bringen. Und so.
Ein Jahr später läuft in Hamburg ein Fahrgastschiff ohne Klassen vom Stapel, das Arbeitern Kreuzfahrten ermöglichen soll.
Statt einer Weltreise reicht es für die meisten Arbeiter aber allenfalls zu einer von der KdF organisierten Busreise von wenigen Tagen. Auch in Prora wird nie jemand einchecken. Die Bauarbeiten für das Seebad werden gestoppt, als der Krieg beginnt.
Bis dahin aber steigen die Haushaltseinkommen der Arbeiter langsam wieder an und erreichen den Stand von vor der Weltwirtschaftskrise. In erster Linie, weil die Beschäftigten immer mehr Überstunden leisteten. Aber nicht nur.
Was man feststellen kann, ist, dass vor dem Hintergrund der Vollbeschäftigung Arbeiter individuell versucht haben, ihre Situation zu verbessern. Und zwar durch quasi individuelle Verhandlungen, also jeweils mit dem Vorgesetzten bzw. mit dem jeweiligen Unternehmer oder eben im anderen Fall einfach den Arbeitsplatz gewechselt haben.
Besonders begehrt sind Jobs in der Rüstungsindustrie, die höchsten Löhne zahlt. Sie floriert gerade in eher ländlichen oder kleinstädtischen Industrieregionen in der Mitte Deutschlands, von Thüringen bis Brandenburg und Niedersachsen. An dem Aufschwung dort hat auch die DAF ihren Anteil, die eine eigene Fabrik hochzieht.
Heute, am 26. Mai 1938.
50.000 Leute versammeln sich auf einer Baustelle am Mittellandkanal nahe der Stadt Fallersleben. Hitler persönlich ist erschienen zur Grundsteinlegung des Volkswagenwerks, in dem schon bald ein Kraft-durch-Freude-Wagen vom Band rollen soll.
Und nun spricht der Führer. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Der Kraftwagen hört auf, ein klassenbrennendes Instrument zu sein. Er wird ein allgemeines Volksverkehrsinstrument. Nachdem die Hymnen verklungen sind, verlässt nun der Führer die Ehrentribüne.
200 Millionen Reichsmark investiert die Deutsche Arbeitsfront in das Projekt. Binnen 10 Jahren soll es für jeden schaffenden Deutschen einen erschwinglichen Volkswagen geben. 3 Prototypen stehen schon auf dem Festplatz.
Nun hat der Führer einen der Volkswagen bestiegen. Er fährt mit dem ersten Wagen durch die jubelnde Menge. Der offene Wagen fährt an uns vorbei.
Während Hitler schon wieder abreist, verkündet Robert Ley, jeder Volksgenosse könne sich sofort auch ein Sparbuch für den Kraft-durch-Freude-Wagen zulegen und darin jeden Monat für 5 Reichsmark eine Wertmarke einkleben. Hunderttausende fangen sofort damit an.
Tatsächlich wird nie ein einziger Volkswagen im Kraft-durch-Freude-Werk vom Band rollen. Stattdessen beginnt gleich nach dessen Fertigstellung die Produktion der sogenannten Kübelwagen für die Wehrmacht. Und daran verdient die DAF gut und streicht weiter die Spargroschen der Arbeiter ein. Doch das tut ihrer Popularität keinen Abbruch.
Die Exil-SPD hatte Vertrauensleute in den Betrieben, die Berichte geliefert haben über die Stimmung und über die Lage in den Betrieben. Und dass gerade nationalistische oder nationale Identifikationsangebote positiv angenommen wurden. Also etwa der Eindruck, das Deutsche Reich sei nun endlich wieder in einer Phase, wo es zur Großmacht würde.
Weiß Historiker Rüdiger Hartmann aus den Deutschlandberichten der SOPADE, der Exilorganisation der SPD. Die ins Ausland geschmuggelten Kassiber der wenigen Oppositionellen bestätigen, dass die Integration der Arbeiterschaft in die Volksgemeinschaft weitgehend gelungen ist. Auch der Beginn des Krieges ändert daran wenig. Weil immer mehr deutsche Arbeiter an die Front geschickt werden, schuften in den Rüstungsschmieden jetzt allerdings vorwiegend Zwangsarbeiter.
Man kann ganz grundsätzlich feststellen, dass die deutschen Arbeitskräfte, die überhaupt noch in den Betrieben verblieben sind, aufgewertet wurden und dass sie sozusagen in der betrieblichen Hierarchie quasi automatisch nach oben rückten, beziehungsweise durch Umschulungsmaßnahmen, die nicht zuletzt von der Deutschen Arbeitsfront angeboten wurden, massiv unterstützt wurden. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass xenophobe Einstellungen, Ressentiments gegenüber ausländischen Arbeitskräften durch die Veränderung der betrieblichen Hierarchien massiv forciert wurden.
Wie allen Volksgenossen vermittelt das Regime auch den Arbeitern die Vorstellung, Herrenmenschen zu sein.
In dieser Hinsicht habe die Deutsche Arbeitsfront ihre Aufgabe voll erfüllt, behauptet ihr Leiter Robert Ley 1943, 10 Jahre nach der Gründung.
Der Arbeiter hatte nur eine Sehnsucht, nämlich er fühlte, dass die bürgerliche Gesellschaftsordnung ihn missachtete. Und ihm Dinge vorenthielt, auf die er als deutscher schaffender Mensch einen Anspruch hatte. Vor allen Dingen aber die Achtung und die Ehre für sich und ihre Kinder eine geachtete Stellung in einer neuen Gesellschaftsordnung zu bekommen.
Nachdem die DAF die männliche Arbeiterschaft nahezu vollständig organisiert hatte, nimmt sie im Verlauf des Krieges auch Millionen deutscher Frauen auf, die in der Waffenproduktion benötigt werden. Hunderttausende erledigen nicht nur ihren Job in einem Betrieb, sondern engagieren sich darüber hinaus ehrenamtlich in der Arbeitsfront. Die DAF ist bemüht, sich auch als Interessenvertretung der Volksgenossinnen zu profilieren. Vor allem, indem sie neue Sozialgesetze durchdrückt, etwa Regelungen für Teilzeitarbeit, die Einführung des Haushaltstags 1943 oder eine deutliche Ausweitung des Mutterschutzes 1944.
Oft stehen diese Gesetze nur auf dem Papier. Ihre Umsetzung für alle wird auf die Zeit nach dem erträumten Endsieg verschoben.
Aber auch als die Städte längst unter alliiertem Bombenhagel liegen, verspricht Robert Ley in seinen Mai-Ansprachen noch, dass niemand allein gelassen werde. Der Glaube an die Volksgemeinschaft und ihre Überlegenheit ist immer noch groß.
Das kann man, glaube ich, so sehr deutlich feststellen. Das habe ich in den ausgewählten Reden von Walter Ulbricht gefunden. Eine Sentenz, die deutlich macht, dass als er Ende 1942, Anfang 1943 junge deutsche Kriegsgefangene verhört, die vorher junge Industriearbeiter gewesen sind, dass er völlig schockiert ist davon, wie stark die rassistische Ideologismen übernommen haben und völlig selbstverständlich vor ihm reproduziert haben.
Wie viele andere Nachkriegspolitiker in Ost wie West dürfte Ulbricht geahnt haben, was beim Wiederaufbau nach 1945 auf ihn zukommen sollte.
Sozialisiert in Hitlerjugend, Deutsche Arbeitsfront und Wehrmacht können sich junge deutsche Industriearbeiter kaum ein anderes Weltbild vorstellen. Das Kriegsende 1945 empfinden die wenigsten als Befreiung, vielmehr als Zusammenbruch.
Die DAF wird zerschlagen. Robert Ley entzieht sich in Nürnberg durch Selbstmord seiner Bestrafung. Aber trotz dieses unrühmlichen Endes hinterlässt die DAF Spuren in den Köpfen der Deutschen.
Ich würde sagen, es gibt ein Nachleben der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
Der Historiker Norbert Frey ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Das beginnt in der zweiten Kriegshälfte, als man sich zusehends doch als eine Gemeinschaft derer, die geschädigt sind, begreift und die Deutschen als Opfer des Nationalsozialismus. Das ist ja etwas, was dann in der, ich sag's jetzt mal so zugespitzt, Volkserzählung nach 1945 sehr schnell Platz greift. Also im Grunde genommen ist man betrogen in der Selbstwahrnehmung von Hitler und dem Nationalsozialismus.
Das Regime und die Deutsche Arbeitsfront haben nicht gehalten, was sie versprochen hatten.
Von der eigenen Beteiligung am Nationalsozialismus will dagegen kaum jemand etwas wissen. Die Versprechungen vom Endsieg, aber auch vom Volkswagen, schönen Wohnungen und besseren Arbeitsplätzen haben die meisten gern geglaubt. Und die bleiben auch 1949 Stoff für ihre Träume, als zwei neue deutsche Staaten um versprengte Teile der Volksgemeinschaft buhlen, aus denen sie ihr neues Staatsvolk formen wollen.
Das ist in der Tat die Aufgabe. Es geht um die Transformation der postnationalsozialistischen Volksgemeinschaft in die Bürger des jeweiligen Staates. Man kann sagen, dass in diesen entscheidenden frühen Jahren der beiden deutschen Staaten es sozusagen immer diesen schmalen Grat gibt, in dem man seitens der neuen politischen Führung an Bekanntem auch anknüpfen kann und muss und gleichzeitig sich doch auch ideologisch, politisch scharf und klar davon distanzieren muss. Das gilt für die bürgerlich-liberale Demokratie, natürlich genauso wie die per Definition antifaschistische DDR.
Deren politisches System ist unpopulär. Aber das gilt zunächst auch für das der jungen Bundesrepublik, die Paul Löbe, der erste Alterspräsident des Bundestags, als Demokratie ohne Demokraten beschrieben hat. In Ost wie West steht die Hoffnung auf ein Ende der Not im Mittelpunkt. Mit dem materiellen Aufschwung wächst die Legitimation für die Politik.
Man kann behaupten, dass die Nationalsozialisten eine Massenkonsumgesellschaft gepredigt haben. Und das, was im Punkto Massenkonsumgesellschaft bis 1939 versprochen wurde, ist ab 1945, vor allem ab Mitte der 50er Jahre, denn in ganz anderen Dimensionen realisiert worden.
Im Volkswagenwerk wurde die Produktion seit 1945 von Jahr zu Jahr gesteigert. Am Fließband entstehen täglich fast 200 Volkswagen.
In der Bundesrepublik wird der Kraft durch Freudewagen zum Symbol des Wirtschaftswunders. Die Sparbücher, die viele für ihn angelegt hatten, sind entwertet. Trotzdem können sich bald breite Schichten das Auto leisten. Die DDR kann, was Konsumgüter angeht, nicht mithalten. Sie knüpft eher am sozialpolitischen Erbe der DAF an, wie am Modell der Frauenerwerbstätigkeit mit umfassender Kinderbetreuung und am Haushaltstag. Der neu gegründete Freie Deutsche Gewerkschaftsbund baut ein Massentourismusangebot für alle Werktätigen auf, inklusive eigenem Kreuzfahrtschiff.
Das Problem ist, und das gilt in gewisser Weise auch für den DGB, aber für den FDGB natürlich viel stärker, dass die auf den Erwartungshorizont der breiten Mitgliedschaft reagieren mussten. Und der Erwartungshorizont sowohl der breiten Arbeitnehmerschichten in der DDR als auch in der Bundesrepublik war natürlich sehr stark durch das Dritte Reich geprägt. Also sowas wie KdF ist sozusagen positives Signum gewesen. Und nicht zuletzt der FDGB-Feriendienst hat sich daran auch orientieren müssen.
Bis in die 1960er Jahre hinein stimmen in westdeutschen Meinungsumfragen viele dem Satz zu, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, die nur schlecht umgesetzt wurde. Berichte der Staatssicherheit deuten darauf hin, dass die Stimmung im Osten kaum anders war.
Doch so langsam verblasst dann das Volksgemeinschaftsgefühl.
Das ist natürlich auch eine generationelle Frage und insoweit würde ich sagen, hat es ab Ende der 50er Jahre zunehmend weniger Sinn, von postvolksgemeinschaftlichen Gesellschaften zu sprechen.
Zumindest im alltäglichen Sprachgebrauch, sagt Norbert Frey, hat sich die Ablösung von völkischen Begriffen und Vorstellungen einer Volksgemeinschaft in den beiden deutschen Staaten allerdings unterschiedlich schnell vollzogen.
In der alten Bundesrepublik hat der Begriff der Gesellschaft ja dann seit den 60er Jahren eine große Karriere gemacht. Und tatsächlich ist die Dissoziation von diesem Begriff des Volkes im Westen sicherlich weitergegangen, als das in der DDR der Fall gewesen ist. Und insofern mag auch hier so eine gewisse größere, ich sag jetzt mal, Unbefangenheit gegenüber diesem Volksgemeinschaftsbegriff geblieben sein als im Westen. Aber das ist wirklich alles sehr spekulativ und nicht in einem harten Sinne zu beweisen.
In volkseigenen Betrieben ließ sich die Verbundenheit über Klassenunterschiede hinweg weiterpflegen. Auch Volkssolidarität und Volkszeitungen mögen dieses Gefühl bestärkt haben. Für manche Männer auch die Volksarmee.
Offiziell war in keinem der beiden deutschen Staaten mehr von Volksgemeinschaft die Rede. Aber als Lebensgefühl konnte die Idee überdauern und dringt jetzt wieder in die Öffentlichkeit.
Ich würde sagen, ganz verschwunden war sie natürlich auf der rechten, auf der rechtsradikalen Seite nie. Und dass die AfD mit diesen Vokabeln, auch mit dieser Ideologie argumentiert und arbeitet, das ist evident.
Eine rechte Deep Story von deutscher Gemeinschaft hört auch der Soziologe Klaus Dörre von der Universität Jena aus Interviews heraus, die er seit den 1990er Jahren regelmäßig mit Arbeitern und Arbeiterinnen in Ostdeutschland führt. Nach der Deindustrialisierung ganzer Landstriche fühlen sich heute viele ähnlich vereinzelt wie die Arbeiter am Ende der Weimarer Republik. Oft schutzlos ohne Tarifverträge und ohne gewerkschaftliche Repräsentation. Und viele sehen sich auch nicht mehr politisch vertreten. Eine relevante Minderheit von Arbeitern sympathisiert mit rechtspopulistischen Ideen.
Es ist kein Zufall, dass die AfD etwa in Thüringen gerade dort mehrheitsfähig geworden ist oder mehrheitsfähig zu werden droht, wo wir das in der Weimarer Republik auch schon mal hatten, also in den ländlichen Industrieregionen Thüringens, weil die Arbeiterbewegungsparteien überhaupt nicht mehr personell sichtbar waren in diesen ländlichen Industrieregionen. Da haben dann ein, zwei Nazis gereicht, um Meinungsführer zu werden. Und die Parallele ergibt sich insofern, als wir jetzt erleben, dass die demokratischen Parteien im weitesten Sinne in diesen ländlichen Industrieregionen kaum noch präsent sind. Und wieder reichen ein, zwei, drei AfD-Leute auf einem Kinderfest, um dann tatsächlich zu suggerieren, wir sind diejenigen, die das Volk vertreten.
Im Nationalsozialismus sahen sich Arbeiter zu geachteten Mitgliedern der Volksgemeinschaft aufgewertet. In der DDR wurden sie zur führenden Klasse stilisiert. Nach der Vereinigung fühlten sich viele als Bürger zweiter Klasse. Genau die spricht die AfD mit Begriffen wie sozialer Patriotismus an.
In der Wählerschaft dieser Partei sieht Klaus Dörre eine Mitte-Unten-Allianz.
Weil wir auf der einen Seite kleine Selbstständige haben und auf der anderen Seite insbesondere männliche Arbeiter, die für Statuserhalt kämpfen, gegen soziale Abwertung und so weiter. Was verbindet die? Ein Bedürfnis nach Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Geborgenheit in einem Volkskörper. Also wenn man Volk sagt, meint man eher nationale Gemeinschaft.
Die AfD suggeriert ihnen, dass sie als Deutsche in Deutschland darauf einen Anspruch hätten. Und dass sie diesen Anspruch verteidigen müssten. Gegen Eliten, denen Arbeiter egal seien. Und Migranten, die den Zusammenhalt des Volkes störten.
Wahlergebnisse zeigen, dass sie damit auch immer mehr Menschen im Westen anspricht. Seit Ängste vor dem sozialen Abstieg sich auch dort ausbreiten. Und seit sich zunehmend das Gefühl verbreitet, überall würden die Ellbogen ausgefahren.
Ich würde nicht sagen, dass man sich zurücksehnt nach der Betriebs- oder Volksgemeinschaft der Nazis. Aber die Gefahr, dass die radikale Rechte solche Wünsche weg von der Ellbogengesellschaft, verbunden mit einer fiktiven Aufwertung von deutschen Arbeitern, dass das verfängt und dass das instrumentalisiert wird.
Das Versprechen von der Volksgemeinschaft hält offenbar immer noch nach. Dieses Echo versucht die AfD heute für sich zu nutzen.
Das Versprechen der Volksgemeinschaft. Auf den Spuren der Deutschen Arbeitsfront. Ein Feature von Andreas Beckmann. Es sprachen Frank Arnold und Katharina Merschel. Ton und Technik Ralf Perz. Regie Gerald Michel. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.